Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Am Punkt. Heute geht es um das Thema ESG in der Wertpapierberatung. ESG steht für Environment, also Umweltschutz, Social, soziale Gerechtigkeit und Governance, Unternehmensführung. Drei Unternehmensbereiche eines Unternehmens, die nachhaltig aufgebaut werden sollen. Erzielt ein Unternehmen gute Ergebnisse in diesen Bereichen, gilt es als ESG-konform und damit auch als nachhaltig. Denn wie wir alle wissen, betrifft der Klimawandel die ganze Welt und steht auch hierzulande aktuell im Fokus der aktuellen Aufmerksamkeit. Doch Nachhaltigkeit und ESG umfassen weit mehr als nur Klimawandel und Umweltaspekte. Es geht auch in sozialer Hinsicht und in Bezug auf die Führung von Unternehmen darum, lebenswerte, nachhaltige Gemeinwesen aufzubauen und auch zu erhalten. Also um eine Welt zu schaffen, in der wir auch später leben wollen. Dem Finanzsystem kommt hierbei besondere Bedeutung zu. In den nächsten Jahren werden Investitionen in erheblichem Umfang nötig sein. Zum Beispiel in physische Infrastruktur und Produktionsanlagen, aber auch in die Neuorganisation von Prozessen, Verfahren, neues Wissen und Innovationen. Und das in globalem Ausmaß. Das eröffnet auf lange Sicht Investmentchancen für Anleger, denn dieser vielfältige Transformationsprozess bedarf natürlich auch einer Finanzierung. Und über dieses spannende Thema möchte ich heute gerne mit Herrn Dr. Tichy sprechen.
Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Starten wir zuerst einmal mit der Frage, welche Ziele die EU mit den ESG-Regelungen zur Wertpapierberatung überhaupt einmal verfolgt.
Ja, vielen Dank. Zuerst einmal guten Morgen von meiner Seite. Wir sprechen heute das Thema ESG in der Wertpapierberatung. Bevor wir damit starten, noch in eigener Sache ganz kurz zum Handbuch der ESG-Berichterstattung, das wir im Linde Verlag eben herausgegeben haben. Dort haben in Summe 24 Autoren beschrieben, welche Branchenspezifika hinsichtlich ESG relevant sind. Zusätzlich werden dann die ESRS, also die European Reporting Sustainability Standards von der CSRD detailliert beschrieben. Aber heute kümmern wir uns um ein anderes Thema, nämlich wie ESG in der Wertpapierberatung umzusetzen war bzw. ist, was die aktuellen Entwicklungen, die diesbezüglich sind. Grundsätzlich waren die Banken ja verpflichtet, hier mit August 2022 in den Wertpapierberatungsprozess hier die ESG-Fragen, also Fragen zu Umwelt, Environment, Gesellschaft, Social und Governance, Unternehmensführung eben mit zu integrieren und bei Kunden abzufragen. Welche Ziele hat eben die EU damit verfolgt? Die EU möchte damit die Zahlungsströme, also Investments in Fonds, Aktien, Anleihen zu nachhaltigen Investments umleiten. Das ist ein Ansatz, der speziell in Europa eben hier verfolgt wird, der so nicht beispielsweise in den USA gesehen wird oder umgesetzt wird. Hier beschreitet man auf EU-Ebene hier neue Wege, um eben zu versuchen, zusätzlich zu den ganzen zu den ganzen Regelungen, die Unternehmen betreffen, eben auch hier noch die Zahlungsströme, Finanzströme über Banken, über Finanzinstitute eben hier zu nachhaltigen Investitionen umzuleiten. Wir haben also hier neue Regelungen, die sowohl für Banken wie auch Fondshersteller wesentliche Änderungen bedeutet haben, auf die wir heute im Laufe dieses Podcasts eben näher eingehen werden.
Wir haben ja gehört, dass 2014 eben eine zweite Richtlinie, die MiFID II, erlassen wurde. Das ist eine Überarbeitung der 2007 verabschiedeten Richtlinie über die Märkte für die Finanzinstrumente. Welche Faktoren werden denn dort unter dem Label ESG in der Wertpapierberatung gemäß diesen Anpassungen zusammengefasst?
Ja, also es gibt hierzu eine delegierte Verordnung aus dem Jahr 2021, die eben hier genauer spezifiziert, welche Fragen oder welche Inhalte dem Kunden nahegebracht werden müssen. Diese delegierte Verordnung 1253 aus 2021 sieht eben im Wesentlichen drei Fragestellungen vor. Wir gehen sie einmal schrittweise durch. Unter dem ersten Punkt wäre der Kunde zu fragen, ich lese das mal vor, wie das im Gesetzestext steht, ob der Kunde Interesse hat an einem Finanzinstrument, das einen Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Taxonomieverordnung betrifft. Was ist hiermit gemeint? Mit der Taxonomieverordnung werden Wirtschaftstätigkeiten spezifiziert, die nachhaltigen Grundsätzen folgen. Im Wesentlichen sind hier sechs Ziele, Umweltziele einzuhalten, von denen derzeit zwei schon genau spezifiziert sind mit zwei Verordnungen. Für die restlichen vier liegen derzeit hier Vorschläge vor und es ist damit zu rechnen, dass die aber auch hier rasch verabschiedet werden. Jetzt ist es eben so, dass der Kunde entscheiden kann unter diesem Punkt A, dass er hier sein Investment, seine Finanzmittel eben in ein Unternehmen oder in einen Fonds investieren kann, der eben diese Taxonomie-Umweltziele erreicht. Und er könnte ihm hier oder sollte hier spezifizieren können, dass er eben hier Gelder in Bezug auf Klimawandel oder Klimaschutz hier oder Fonds, die damit zusammenhängen, hier entsprechend zuordnet. Und er sollte auch spezifizieren können, in welcher Höhe sein Investment hier diese Ziele berücksichtigen sollte. Das heißt, er sollte sagen können, ob dieser Fonds zu 10%, zu 20%, zu 50%, zu 80% eben diese Umweltziele erreichen sollte. Das ist also der erste Punkt, der mittels dieser delegierten Verordnung eingeführt wurde, wo hier der Kunde eben gefragt werden sollte, ob er Investments, die eben entsprechend ökologisch nachhaltig nach Taxonomieverordnung sind, sich aussuchen möchte. Der zweite Punkt, die zweite Frage, die über die delegierte Verordnung hier vorgegeben wird, ist, ob der Kunde ein Finanzinstrument wählen möchte, bei dem ein Mindestanteil in sogenannte nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung der EU enthalten soll. Aus dem Text sieht man hier, es geht hier jetzt nicht um ökologische nachhaltige Investitionen, sondern generell um nachhaltige Investitionen. Das heißt, der Begriff ist etwas weiter gefasst. Und so ist es auch spezifiziert, dass es hier nicht nur um die Umweltziele geht, die zu erreichen wären, sondern auch um soziale Ziele oder Themen, die das Humankapital eines Unternehmens betreffen oder wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Das heißt, hier ist der Anwendungsbereich eben breiter gefasst, aber auch hier soll der Kunde festlegen können, in welchen oder zu welchen Anteilen der Fonds diese nachhaltigen Investitionen umfassen soll. Und der dritte Punkt, der jetzt über die delegierte Verordnung seit letztem Jahr eingeführt wurde, ist, dass der Kunde wählen kann, ob er dann ein Finanzinstrument zeichnen soll, bei dem die wichtigsten sogenannten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Auch das ist wieder so eine Umschreibung. Worum geht es hier im Wesentlichen? Hier geht es eben darum, dass nur nachhaltige Auswirkungen, die sogenannten Principal Adverse Impact, kurz gesagt PAIs, eben vermieden werden sollen. Das heißt, der Kunde kann hier sagen, er möchte einen Fonds zeichnen, der möglichst keine negativen Auswirkungen auf Umwelt oder Soziales oder andere Themen hat. Wenn wir diese drei Fragen etwas untergliedern. So haben wir eben beim ersten Punkt die Taxonomie, die Umweltziele im Vordergrund, beim zweiten Punkt die nachhaltigen Investitionen, die in der Regel mit einem Ziel verbunden werden sollten, wenn es dann ein sogenannter Artikel 9 Fonds ist. Wenn es ein Artikel 8 Fonds wäre, dann würde es ausreichen, gewisse Charakteristika, Ausprägungen im Fonds vorzuhalten oder zeigen zu können. Allerdings die Fonds mit dem stärksten Impact, wir sprechen auch hier von sogenannten Impact-Fonds, wären die Artikel 9 hier Fonds, die damit auch die beste Auswirkung auf die Umwelt oder auf die Gesellschaft zeigen. Während der dritte Punkt hier bei den PAIs eben hier jetzt kein Ziel oder keine unmittelbare Ausprägung verfolgt wird, sondern es grundsätzlich hier reicht, dass negative Auswirkungen in diese PAIs, Principal Inverse Impacts, vermieden werden. Dahinter steckt jetzt kein positives, angestrebtes Ziel, sondern hier werden einfach eben gewisse Auswirkungen durch den Vorhersteller, durch das Unternehmen dann entsprechend vermieden. Von der Kategorisierung sind also, wenn man so möchte, die PAIs, die Ausprägungen oder das ist die Frage mit den geringsten nachhaltigen Auswirkungen, während hier die Taxonomie oder die Themen, die aus der Offenlegungsverordnung kommen, hier einen weit höheren Impact mit sich bringen und dadurch auch mehr Veränderungspotenzial auf Seiten der Umwelt oder der Gesellschaft mit sich bringen und sich eben ein Kunde hier mehr darauf verlassen könnte, wenn er eben hier ein Taxonomie- oder Offenlegungsprodukt wählt, dass hier tatsächlich eine Veränderung herbeigeführt wird. Es ist so, dass diese Fragen, wir gehen dann auch im Laufe des Podcasts auch noch etwas genauer darauf ein, natürlich in unterschiedlichen Ausgestaltungen dem Kunden nahegebracht werden können. Und speziell in Deutschland gibt es hier über den Fondsverband, über BVI auch hier Vorgaben, wie diese Fragen oder nach welchen Grundsätzen hier diese Klassifizierungen aufgesetzt werden sollen. Und da gibt es zum Beispiel einen Punkt, der relativ interessant ist, dass eigentlich vorgelagert gesagt wird, es gibt sogenannte Mindestausschlüsse, also vorgelagert vor diese drei Fragen. Und man sagt zum Beispiel, dass in Unternehmen, die oder Fonds, die mehr als 10% in Rüstungsgüter hier investieren oder mehr als 5% in Tabak oder mehr als zu 30% in Kohle oder die schwere Verstöße gegen den sogenannten UN Global Compact haben. Der UN Global Compact ist eine Vereinbarung, denen sich Unternehmen hier anschließen können. Was wären hier schwere Verstöße gegen den UN Global Compact? Also wenn der Schutz der internationalen Menschenrechte verletzt wird, wenn die Vereinigungsfreiheit nicht gewahrt wird, wenn keine Zwangsarbeit oder wenn Zwangsarbeit oder Kinderarbeit hier in der Lieferkette vorgesehen wären, wenn alle diese Punkte hier nicht erfüllt wären, dann wären das grundsätzlich kein nachhaltiger Fonds. Macht es meiner Sicht durchaus Sinn, hier sozusagen eine vor die Klammer hier diese Mindestausschlüsse zu setzen, um hier gewisse Branchen, die eigentlich nicht wirklich etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben, eben von der Auswahl dann von nachhaltigen Fonds eben auszuschließen.
Weil wir ja jetzt schon bei dieser Kundenabfrage sind, wie läuft das dann ab, dass der Kunde über seine Nachhaltigkeitspräferenzen für die Eignungsbeurteilung abgefragt wird? Durch den Anlageberater oder durch den die Portfolioverwaltung macht? Und ja.
Also konzentrieren wir uns, würde ich vorschlagen, auf die Anlageberatung. Hier hatten wir nach MiFID II einen relativ standardisierten Abfrageprozess, nachdem der Kunde befragt werden muss, welche Kenntnisse, welche Erfahrungen er hat, welche Präferenzen er hinsichtlich seines Investments hat. Und daraus würde ja dann die Geeignetheit festgelegt werden und in ein Fonds oder hier ein Portfolio eben hier vorgeschlagen werden. Und die Herausforderung ist hier in diesem Beratungsprozess eben diese Fragen, die wir ja jetzt hier in der zweiten Frage relativ schön technisch durchgegangen sind, in den Beratungsprozess hier entsprechend zu integrieren und so zu fragen, dass der Kunde tatsächlich eine gute Entscheidung eben treffen kann. Wir nennen das eine sogenannte Informed Decision, hier vorzunehmen kann. Und dazu ist es aber notwendig, diese relativ technischen Vorgaben in der Delegiertenverordnung in eine relativ einfache Fragestellungen auf der einen Seite zu übersetzen und auf der anderen Seite eben möglichst einfach in den Beratungsprozess zu integrieren. Das könnte jetzt zum Beispiel so ablaufen, wenn man hier die Geeignetheit eben abfragt, dann könnte man im ersten Schritt hier den ESG-Wunsch für das Depot, das heißt diese Nachhaltigkeitspräferenzen, hier abfragen. Man im ersten Schritt eben wäre der Kunde zu fragen, ob er dann Interesse hat eben an einem Taxonomieprodukt, kurz gesagt, oder an einem Offenlegungsprodukt oder ob er im Wesentlichen die PAIs eben hier vermeiden möchte. Der zweite Schritt wäre, dass er dann die sogenannten Minimum-Mindestanteile, also zu welchen Prozentsätzen er oder zu welchen Prozentsätzen hier die Fonds diese Kriterien erreichen sollen, im Festlegen. Da sehen wir auch im Markt unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Banken und manche Berater geben den Kunden hier die Möglichkeit zu sagen von 0 bis 100, also relativ frei zu wählen, welchen Prozentsatz der Kunde hier umgesetzt haben möchte in seinem Portfolio. Manche Banken geben hier so vor, also geben schrittweise hier Werte vor, zum Beispiel 0, 25, 50, 75 oder 100%. Das macht teilweise Sinn, ja, das hier so zu klassifizieren, weil vor allem jetzt im ersten Jahr, wo wir das gesehen haben, ja die Fondshersteller noch relativ geringe Nachhaltigkeits Anteile, außer wenn es hier eben Spezialfonds sind, die hier zu einem hohen Anteil Nachhaltigkeit unterstützen, aber bei dem Rest der Fondshersteller doch in der Regel relativ geringe Anteile jetzt anfangs eben hier ausgewiesen werden. Ist teilweise darauf zurückzuführen, so wie ich zuerst ausgeführt habe, dass zum Beispiel bei der Taxonomieverordnung ja derzeit nur zwei der sechs Umweltziele hier tatsächlich vorgegeben sind. Wenn jetzt dann alle sechs Umweltziele mittels Delegiertenverordnungen hier vorliegen, dann werden auch selbstverständlich dann die Anteile, die mit dieser oder die Nachhaltigkeitsanteile, die sich aus den Wirtschaftstätigkeiten ergeben, entsprechend höher sein und dann wird man auch hier höhere Prozentsätze im Markt sehen. Derzeit ist es in der Regel so, dass hier bei der Taxonomieverordnung in der Regel Prozentwerte von einem Fonds unter 10%, eher bei 5% angesiedelt sind. Im Bereich der Offenlegungsverordnung ist auch der Großteil, würde ich sagen, unter 10%, aber dort gibt es auch Ausreißer, die sagen, wir schaffen 30 oder 50% an Nachhaltigkeit. Und die Werte, die derzeit ich sage jetzt am einfachsten, eben von den Fondsherstellern zu erfüllen sind eben die PAIs, die Principal Adverse Impacts, also die Themen, die oder wo die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren eben vermieden werden. Es ist aber auch hier so, dass der Fondshersteller am Anfang sagen muss, welche Faktoren er vermeidet. Das können unterschiedliche Faktoren sein. Das können zum Beispiel, das kann die Vermeidung von Treibhausgasemissionen betreffen, oder die Biodiversität nicht verletzen, oder sollten soziale Themen, Arbeitnehmerbelange im Vordergrund stehen, oder die Wasserressourcen geschützt werden, oder entsprechend Abfälle vermieden werden oder eine möglichst hohe Recyclingquote haben. Also alle die Unternehmen, die diese zum Beispiel Themen hier erfüllen, können über die PRIs dann seitens der Kunden auch gewählt sein. Und so ist es derzeit nicht verwunderlich, dass die meisten Fonds auch die PRIs hier erfüllen oder teilweise anbieten, während sich eben hier bei der Offenlegungsverordnung oder bei der Taxonomieverordnung die Fondshersteller teilweise noch schwer tun, hier höhere Werte zu erreichen. Aber kommen wir vielleicht abschließend bei der Frage noch darauf zurück, wie so eine Fragestellung dann aussehen kann. Also nachdem der Kunde gefragt wurde, wie hoch sein Wunsch oder welche Nachhaltigkeitspräferenzen er wählt von diesen dreien und wie hoch sein Mindestanteil eben hier sein soll, so könnte eben hier wie folgt, ich lese das einmal hier vor, die Frage gestellt werden. Und das ist sozusagen hier jetzt eine Übersetzung von diesen technischen Vorgaben der Delegiertenverordnung in doch in einen relativ, in eine relativ einfache Fragestellung für den Kunden. So könnte zum Beispiel in Bezug auf die PAIs einfach gefragt werden, ob in Finanzinstrumente investiert werden soll, die mit ihrer Anlagestrategie beabsichtigen, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu vermeiden. Wir sehen eben hier, es steckt kein Ziel dahinter. Es wird darauf abgestellt, oder hier nur gesagt, dass diese Fondshersteller beabsichtigen, negative Auswirkungen zu vermeiden. Kann der Kunde das danach prüfen? Grundsätzlich ja, weil die Fondshersteller einmal im Jahr verpflichtet sind, dann hier Werte zu veröffentlichen und zu zeigen, ob dann diese PAIs eingehalten wurden oder nicht. Zweiter Punkt ist, also wenn wir zum zweiten Punkt gehen und hier auf die Offenlegungsverordnung abstellen, so könnte hier einfach gefragt werden, nicht, was soll in Finanzinstrumente investiert werden, die mit ihrer Anlagestrategie eine positive Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft beabsichtigen und Umweltziele oder soziale Ziele anstreben. Also wir sehen hier schon, hier geht es nicht nur um eine Vermeidung und eine Absicht, sondern hier geht es darum, anzustreben, eine positive Auswirkung auf Umwelt oder Gesellschaft zu erzielen. Also im Vergleich zu den PAIs eine viel stärkere nachhaltige Auswirkungen, ein nachhaltiger Impact nach außen. Und bei der dritten Frage hier zur Taxonomieverordnung, das ist die mit der, wenn man so möchte, mit der höchsten Qualität, könnte man beispielsweise fragen, sollen in Finanzinstrumente investiert werden, die mit ihrer Anlagestrategie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz gemäß EU-Taxonomie leisten? Also hier geht es um einen wesentlichen Beitrag, der seitens der Unternehmen oder Fondshersteller dann geleistet wird, der eben auch nachvollzogen und nachmessbar ist. Warum messbar? Weil die Unternehmen, die nach EU-Taxonomie berichten müssen, im Rahmen der CSRD auch prüfpflichtig und berichtspflichtig sind. Die müssen zukünftig im Lagebericht entsprechend berichten darüber, wie hoch ihre Taxonomieanteile sind. Also hier kann auch dann der Kunde, der sich für so ein Finanzinstrument entscheidet, zukünftig dann informieren und nachlesen, ob auch diese Ziele erreicht wurden oder in welcher Höhe diese erreicht wurden.
Also, weil das jetzt wirklich relativ viele Informationen sind, wie kann sich jetzt der Kunde am Markt dann überhaupt orientieren? Oder welche nachhaltigen Geldanlagen gibt es derzeit eigentlich überhaupt am Markt?
Ja, also grundsätzlich beispielsweise, ich habe ein paar hier für den Podcast herausgesucht. Es sind einmal die Fondshersteller einmal verpflichtet, sogenannte vorvertragliche Informationen herauszugeben. Das heißt, wenn der Kunde sich einen Überblick verschaffen möchte, ja, welche dieser ESG-Präferenzen ein Fonds erfüllt, so kann er das über die vorvertraglichen Informationen hier nachvollziehen. Hier gibt es Formblätter, die von den ESAs, das sind die European Supervisory Authorities, hier herausgegeben wurden, wo hier technische Standards definiert wurden. Und hier wurde relativ genau definiert, welche Informationen zu einem Fonds eben bereitgestellt wurden. Das heißt, hier steht dann zum Beispiel drinnen, wie hoch der geplante Nachhaltigkeitsanteil nach Taxonomieverordnung ist, welche Ziele verfolgt werden, ob zusätzlich PAIs vermieden werden und so weiter und so fort. Dort kann sich hier der interessierte Kunde einmal informieren. Und diese vorvertraglichen Informationen sind auch von den Fondsherstellern auf deren Webseiten zu veröffentlichen. Und grundsätzlich würde ich auch empfehlen, wenn man hier in diese nachhaltigen Investitionen vornehmen möchte oder wenn man hier nachhaltig investieren möchte, dass man sich hier wirklich diese Basisinformationen, die in diesen vorvertraglichen Informationen festgehalten sind, holt und hier im Detail nachschaut, welche Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden. Im Markt sehen wir zum Beispiel PICD, da gibt es zum Beispiel einen Wasserfonds, der plant zum Beispiel in Bezug auf die Offenlegungsverordnung zu 30% nachhaltig zu sein. Mit der Taxonomieverordnung sind das 7,5% gewesen. Dann gibt es zum Beispiel den Öko-World, Öko-Vision Classic, der will zu 100% die Ziele der Offenlegungsverordnung erzielen und bereits zu 21%. Das sind bereits sehr hohe Werte, eben hier gemäß Taxonomieverordnung hier Ziele erreichen. Dann zum Beispiel Concentra, gibt es auch einen nachhaltigen Fonds, die wollen zum 15% Offenlegungsverordnung erfüllen und dann im Bereich der Taxonomieverordnung zumindest einmal 0,5% erreichen. Das sind teilweise Fonds, die jetzt nicht in Österreich oder nicht von österreichischen Fondsherstellern hier aufgelegt werden. Man könnte aber auch zum Beispiel hier bei der ersten Bank sich anschauen, die haben einige Artikel 9 Fonds. Das wäre der erste Fair Invest oder erste Green Invest, erste Responsible Bond, Global Impact. Also dort auch über die Webseiten diverser Banken oder Finanzberater lassen sich hier geeignete Fonds finden. Und das Interessante ist ja, nicht nur, Sie können zukünftig oder ein Kunde kann zukünftig eben entscheiden. Möchte er dann hier eben in einen Fonds investieren, der zum Beispiel Treibhausgasemissionen eben vermeidet, PAIs Treibhausgasemissionen vermeidet, oder eben hier die Wasserressourcen schützt oder eben gewisse Ziele nach SFDR oder Taxonomieverordnung hier erfüllt. Und es sind eigentlich viele Auswahlmöglichkeiten, die dem Kunden hier gegeben werden. Teilweise muss man sagen, vielleicht sogar etwas zu viele, weil wir sehen derzeit im Markt, das ist so das erste Feedback, das von den Banken hier kommt, dass nicht das hohe Interesse, das man sich erwartet hat, seitens der Kunden hier genannt wird. Es ist durchaus interessant. Ich würde sagen, die Werte steigen auch grundsätzlich. Also die Kunden lenken schon mehr Geld in Richtung nachhaltige Investitionen, nachhaltige Fonds und oder Einzeltitel, Aktien, Anleihen um. Vor allem im institutionellen Sektor sehen wir dort oder sehr große Wachstumsraten. Im privaten Sektor bei Kleinanlegern würde ich sagen, ist man teilweise noch auf Abwarten oder möchte sich einmal damit auseinandersetzen, welche Chancen und Risiken sich bei diesen ESG-Investments ergeben können.
Weil das jetzt ganz gut dazu passt, welche Nachhaltigkeitschancen und Risiken könnte es bei ESG-Investments dann geben?
Für den Kleinanleger ist es natürlich wichtig, hier nach wie vor gute Renditen zu erzielen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was spricht für ein ESG-Investment oder was sind die Risiken, die damit so zusammenhängen. Man könnte das so zusammenfassen, beispielsweise, dass für ein ESG-Investment spricht, dass man eben in grüne Branchen hier investiert, also in nachhaltige Branchen. So wie zuerst gesagt, beispielsweise nicht in Kohleproduktion, Tabakproduktion oder Rüstungsgüter. Der nächste Punkt ist, dass bei diesen ESG-Investments grundsätzlich sichergestellt ist, das habe ich bisher noch nicht so ausgeführt, dass die Unternehmen die Grundsätze guter Unternehmensführung, kurz gesagt Good Governance, einhalten müssen und eben gewisse Risiken hier vermeiden. Auch das würde man eben durch ein Investment in so einen ESG-Fonds sicherstellen können. Was auch auf der Pro-Seite steht, ist, dass die Unternehmen generell ein geringeres Reputationsrisiko aufweisen, weil sie eben sehr umfassend sich mit allen Themen, die das Unternehmen selbst und vom Unternehmen eben nach außen, den sogenannten Impact, den betreffen, auseinandersetzen. Und letzter Punkt ist, dass diese Produkte, die ESG in ihrer DNA haben, auch einen Transformationsprozess eigentlich der Wirtschaft und unterstützen hin zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Und das ist grundsätzlich auch ein Ziel, das eben die EU im Rahmen des EU Green Deals, des grünen Deals, eben hier ja vorsieht, dass es tatsächlich zu einer Transformation in der Wirtschaft kommt, hin zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Und auch das wird eben durch diese ESG-Investments unterstützt. Auf der anderen Seite muss man hier Folgendes beachten, nämlich gerade bei Fonds ist es ja wichtig, die Diversifikation hier sicherzustellen, also einen entsprechenden Mix von Branchen, Ländern, Risiken im Portfolio zu haben. Und grundsätzlich sollte man meines Erachtens dort auch darauf achten, dass jetzt die Nachhaltigkeitsanteile in diesen Portfolio-Mix hineinpassen. Also dass die unter Umständen nicht übergewichtet sind, aber mit einer beispielsweise entsprechenden Notwendigkeit oder Gewichtung dann tatsächlich aufgenommen werden. Also man muss schon achten, dass die Diversifikation hier sichergestellt ist. Grundsätzlich bedeutet weiterer Folge auch, dass die Nachhaltigkeit, dass man hier, oder wenn hier ein Investment mit nachhaltigen Grundsätzen gewählt wird, heißt das nicht automatisch oder grundsätzlich nicht, dass bessere Renditen erwirtschaftet werden. Ja, diese Fonds sind genauso abhängig von der Kursentwicklung wie normale Investments oder Non-ESG-Investments. Also heißt nicht automatisch, dass bessere Renditen erwirtschaftet werden. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird man sehr viel Literatur dazu finden, dass manche sagen, ja, die haben besser performt im Vergleich, die haben schlechter performt im Vergleich. De facto ist meines Erachtens dort keine generelle Aussage eben möglich. Aber man muss sich im Bewusstsein, dass sie in Bezug auf die Renditen aus meiner Sicht ähnlich zu, dass die ESG-Investments ähnlich zu behandeln sind wie die Nicht-ESG-Investments. Dass man eben hier auch, ich sage es nochmal, die nachhaltige Anlage tatsächlich eben auch den Schwankungen des Kapitalmarkts unterliegt. Und worauf muss man noch achten, dass vor allem jetzt am Anfang, selbst nach einem Jahr, die Produktverfügbarkeit, so wie ich zuerst ausgeführt habe, mit diesen Grenzwerten, die sich die Fonds teilweise hier gesetzt haben oder den Mindestanteilen, die hier erreichbar sind, am Anfang noch eingeschränkt sind. Aber wir gehen eben davon aus, je länger diese Fonds am Markt existieren, dass auch hier die Produktverfügbarkeit entsprechend zunimmt.
Weil Sie eben in den vorherigen Fragen öfters eben auch die Offenlegungsverordnung und die Taxonomieverordnung erwähnt haben, wie stehen diese EU-Verordnungen im Zusammenhang mit ESG und wer ist von diesen Verordnungen überhaupt betroffen?
Wie schon kurz dargelegt, ist es ja so, dass hier die delegierte Verordnung hinsichtlich der ESG-Präferenzen auf die Taxonomieverordnung und auf die EU-Offenlegungsverordnung zurückgreift. Das macht ja insofern Sinn, ja, da diese Regularien und diese Verordnungen hier genau definieren, wann eben ein Produkt nachhaltig ist und wann nicht. So ist es zum Beispiel so, dass hier die Offenlegungsverordnung, die seit, glaube ich, Dezember 2020 in Kraft ist und seit März 2021 anwendbar ist, dass die produktbezogene und unternehmensbezogene Offenlegungspflichten in Bezug auf die Nachhaltigkeit regelt. Und weil dort eben spezifiziert ist, wann ein Produkt, ein beispielsweise Artikel 8 Finanzprodukt, also mit Nachhaltigkeitsausprägungen, oder ein Artikel 9 Produkt mit einem sogenannten Impact nach außen eben ist, macht es durchaus Sinn, hier auf diese Offenlegungsverordnung hier zu verweisen. Die Offenlegungsverordnung selbst unterteilt grundsätzlich zwischen den Anbieter und Hersteller von Finanzprodukten, das sind also die Finanzmarktteilnehmer, und den Finanzberatern. Im Wesentlichen sind die Finanzmarktteilnehmer eben die Hersteller, die Fondshersteller und die Finanzberater, sehr häufig eben die Banken, die diese Fonds dann vertreiben und empfehlen. Es werden eben mit dieser Offenlegungsverordnung dann über das, was wir bisher besprochen haben, eben über diesen Beratungsprozess hinaus Vorgaben gegeben, welche Informationen von entweder Finanzmarktteilnehmern oder Finanzberatern zu veröffentlichen sind. So ist in dieser Offenlegungsverordnung eben definiert, das habe ich schon kurz ausgeführt, dass eben auch hier die vorvertraglichen Informationen entsprechend bekannt gegeben werden müssen. Das heißt, hinsichtlich der Gestaltung des Finanzproduktes, des Zielmarkts, die schriftliche Strategie zur Einbeziehung der Nachhaltigkeitsrisiken wird eben definiert, wie die Transparenz hier sichergestellt wird und welche Informationen hier dann sowohl Finanzmarktteilnehmer wie auch Berater eben offenlegen müssen.
Wir haben ja bisher eben viele Ziele gehört, die eben den Umweltaspekt betreffen. Wäre es eben möglich, dass Sie vielleicht einige beispielhafte Aspekte aufzählen, die eben die sozialen und den governmentbezogenen ESG-Daten betreffen?
Ja. Also wir haben zum Beispiel bei den sozialen Zielen nach der Offenlegungsverordnung Ziele, die zur Bekämpfung von Ungleichheiten beitragen oder den sozialen Zusammenhalt fördern. Das können auch eben Arbeitsbeziehungen oder generell die soziale Integration in Unternehmen sein und betreffen. Dann in der Offenlegungsverordnung wird ja auch über Ziele, die das Humankapital betreffen, das sind alle Themen, die im Zusammenhang mit Mitarbeitern hier stehen, also auch Aus- und Weiterbildung und Fortbildung betreffen. Das können aber auch Ziele sein, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen hier fördern. Damit sind dann nicht nur ethnische Randgruppen gemeint, sondern auch Menschen mit Behinderungen oder Angehörige der LGBTIQ oder Frauen und Jugendliche, die hier entsprechend gefördert werden oder berücksichtigt werden. Alles das sind eben hier Ziele, die dann von einem Fonds oder von einem dahinterliegenden Unternehmen entsprechend unterstützt werden kann. Wenn man sich genauer dann im Bereich der PAIs zum Beispiel Ziele anschaut, die jetzt nicht gerade den Umweltbereich betreffen, sondern auch soziale oder Governance-bezogene Themen hier betreffen, so wird beispielsweise hier definiert, ob oder dass ein Unternehmen eben nicht gegen die Grundsätze des UN Global Compacts oder die OECD-Richtlinie für multinationale Unternehmen verstößt. Das wäre zum Beispiel ein governance-bezogenes Ziel. Oder dass grundsätzlich ein Unternehmen keine Verfahren oder Mechanismen, das heißt Prozesse im Unternehmen hat, die die Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact oder der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen vorsehen. Beim UN Global Compact grundsätzlich müssen Sie auch einmal im Jahr einen sogenannten Communication on Progress hier veröffentlichen und ihm mitteilen, was sich in einem Jahr im Unternehmen weiterentwickelt hat und verbessert hat. Weitere soziale Kennzahlen wären zum Beispiel der sogenannte Gender Pay Gap, also auf Deutsch das geschlechterspezifische Lohngefälle zwischen Frauen und Männern und sonstigen Gruppen hier im Unternehmen, wo eben hier dann dargestellt wird, wie hoch die Unterschiede in der Entlohnung sind, oder das Thema Geschlechtervielfalt in den Aufsichtsgremien oder zum Beispiel das Engagement oder Engagement gegenüber kontroversen Waffen, ob hier sichergestellt ist, dass eben das Unternehmen diesbezüglich hier keine Themen unterstützt. Das wären so die Hauptthemen, die zum Beispiel bei den PAIs genannt werden. Es gibt dann noch weitere Kennzahlen, die über den technischen Standard definiert werden, die nicht notwendigerweise hier mit aufgenommen werden müssen in das Reporting der PAIs. Aber dazu würden zum Beispiel die Arbeitsunfälle gehören oder die Anzahl der Tage, die verloren gegangen sind durch Arbeitsunfälle, oder falls ein Unternehmen keinen Verhaltenskodex hier aufgesetzt haben, also Lack of Supplier Code of Conduct, oder zum Beispiel, dass hier, falls eine Whistleblower-Hotline hier besteht, dass keine oder dass unzureichende Maßnahmen gesetzt wurden, um tatsächlich hier den Whistleblower zu schützen. Das heißt, wie gesagt, da gibt es noch weitere Kennzahlen, die ein Fonds hier aufnehmen könnte, die er sozusagen, wenn er sich von anderen Herstellern differenzieren möchte, auch hier anbieten könnte oder dem Kunden anbieten könnte. Das könnte man durchaus auch dann in diversen Produktbeschreibungen, also vorvertraglichen Informationen hervorheben, um sich da von anderen abzusetzen und eben speziell vielleicht den Fonds anzubieten, die sicherstellen, dass in diesen Bereichen, die ich jetzt zum Schluss hier genannt habe, eben keine negativen Auswirkungen entstehen.
Dann kommen wir noch gleich kurz zu den Fonds. Worauf müssen Fondshersteller beim Produktdesign hinsichtlich der ESG-Kriterien eigentlich achten?
Ja, also für die Fondshersteller ergibt sich natürlich hier jetzt eine, müssen wir sagen, eine erhöhte Prüfpflicht oder ein gewisser Mehraufwand bei der Erstellung eines Fonds. Man muss eben jetzt entsprechend beim Produktdesign schon sicherstellen, welche Firmen mit welchen Anteilen werden eben dann in das Portfolio hier mit einbezogen. Das heißt, der Fondshersteller muss sich eben überlegen, möchte ich ein ESG, ein nachhaltiges Produkt anbieten oder nicht? Ist in diesem Produkt eben dann sind die PA, oder die Frage, die er sich stellen muss, ist, ob in diesem Produkt die PAIs berücksichtigt werden sollen, eben nur Treibhausgasemissionen, oder geht es darüber hinaus um auch Schonung der Wasserressourcen, Sicherstellung der Biodiversität, Arbeitnehmerschutz oder Abfall oder an andere Themen. Er muss sich damit auseinandersetzen, wie hoch für ein Unternehmen die Offenlegungsziele ihm sind, diese Mindestanteile, die es erreichen möchte, und auch welche Taxonomieziele eben erreicht werden muss. Das ist in der Produktauswahl nicht einfach, weil man eben aus den unterschiedlichen Unternehmen, die in einem Fonds dann zusammengefasst werden muss, dann konsolidiert berechnen muss über alle Unternehmen, die in dem Fonds beinhaltet sind, wie hoch eben der Anteil in Summe dann für den Fonds sein kann. Sie haben dann in den einzelnen Unternehmen zum Beispiel SFDR-Raten von 5%, 0,5%, 50%. Aber Sie müssen als Fondshersteller zukünftig dann bekannt geben, wie hoch der durchschnittliche Anteil im Fonds eben sein soll und das auch dann jährlich berichten, welcher Wert tatsächlich erzielt wurde. Zusätzlich müssen Sie sich eben damit auseinandersetzen, ob Ihr Fonds dann ein Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds ist, also ein Impact-Fonds. Und Sie haben dadurch einen viel höheren Produktmonitoring-Aufwand im Unternehmen, um eben diese Kriterien hier festzuhalten. Und Sie müssen oder dürfen dann nicht vergessen, dass Sie eben auch dann hier für die Anleger eben dann Informationen, wie eben gesagt, schon vorvertragliche Informationen oder auf den Internetseiten eben zur Verfügung stellen müssen und eben beschreiben müssen, wie Sie als Fonds mit diesen Themen umgehen. Sie müssen als Fonds selbst für Ihr Unternehmen beispielsweise auch beschreiben, wie Sie hier negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, also die PAIs selbst vermeiden, jetzt nicht auf Produktebene, aber auch für Ihr Unternehmen selbst. Das heißt, durch diese Offenlegungsverordnung haben Sie Verpflichtungen, die auf Produkt- und auf Unternehmensebene dann zu berücksichtigen werden.
Was können dann Banken hinsichtlich der ESG-Transparenz der angebotenen Fonds tun?
Genau, das ist eine aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Frage, ja, weil grundsätzlich sind ja die Fondshersteller verpflichtet, hier entsprechende Unternehmen zu finden, die die nachhaltigen Ziele hier erfüllen. Und die Bank als Berater, ja, kann aber hier noch zusätzliche Transparenz schaffen, ja, und kann zum Beispiel hier im Depotauszug dem Kunden gewisse Zusatzinformationen zur Verfügung stellen, die sich aus den Investments des Kunden ergibt. Was meine ich damit? Bisher ist ja der Depotauszug mehr oder weniger eine Information über die Anzahl der Stück und der Volumina, die gekauft wurden und zeigt im Wesentlichen die Kursentwicklung und die Gewinne des jeweiligen Fonds. Und da könnte man jetzt hergehen und da wäre die Bank grundsätzlich frei, das zu entscheiden, welche Kennzahlen man dazu nimmt, könnte man eben hier zusätzliche Kennzahlen am Depotauszug hier mit anführen. Wenn so eine Entscheidung oder sich ein Finanzberater dieser Entscheidung erstmals stellt, so muss man eben überlegen, was sind dann die wichtigsten Kennzahlen? Sind das eben die Umwelt-, sozialen oder Governance-Kennzahlen, die man hier mit aufnehmen kann? Empfehlung wäre hier jetzt einmal auf die wichtigste oder auf die wichtigsten 1 bis 2 Kennzahlen zu konzentrieren, von dem die Bank ausgeht, dass das eine Zusatzinformation für den Kunden bietet und einen Mehrwert für den Kunden bietet. Deswegen würde sich aus heutiger Sicht einmal vor allem anbieten, dass am Depotauszug auch die Treibhausgasemissionen eben angeführt werden, die der Fonds hier verursacht. Und grundsätzlich würde das bedeuten, das wäre für die Banken gar nicht so einfach umzusetzen, dass eben hier jetzt von den jeweiligen Fonds dann laufend oder zumindest einmal im Jahr eben die Treibhausgasemissionen genannt werden. Und dann könnte man diese Treibhausgasemissionen auf den Fondsanteil, der dem Kunden zugewiesen ist, eben hier zuweisen oder rückrechnen und nur den Anteil, der dann den Kundenfondsanteil betrifft, im Depotauszug eben darstellen. Das heißt, der Kunde, wenn der dann seinen Depotauszug hier erstmals bekommt, könnte sehen, wie hoch die Treibhausgasemissionen für seinen Investmentanteil sind, könnte beispielsweise auch über eine Zeitlinie sehen, ob sich dann die Treibhausgasemissionen pro beispielsweise 1.000 Euro Investment in seinem Portfolio tatsächlich auch reduziert haben. Und man könnte auch zeigen, wie sich die Treibhausgasemissionen nach Branchen zum Beispiel hier zusammensetzen. Das heißt, wenn hier der Kunde einen Branchenmix hat zwischen Energie, Healthcare, Finanzen, könnte man auch hier dann dem Kunden zeigen, wo die Treibhausgasemissionen in diesen Branchen entstanden sind und wo er mehr und weniger Treibhausgasemissionen mit seinem Investment fördert, um nicht zu sagen verursacht. Das wären, glaube ich, sehr transparente, eingängige Kennzahlen, die dann hier eine Bank am Depotauszug eben hier zur Verfügung stellen könnte und eben hier dann noch dem Kunden Zusatzinformationen über die vorvertraglichen Informationen eben hier mitgeben könnte, um eben zukünftig dann die Zahlungsströme zum Beispiel mehr in die Investitionen eben laufen zu lassen, wo vielleicht weniger Treibhausgasemissionen entstehen. Weil mit diesen Informationen, die ich gerade angesprochen habe, könnte ja der Kunde zukünftig sagen, er möchte vielleicht dann weniger in Pharma, mehr in Energie, wenn das grüne Energie ist hier, oder erneuerbare Energien im Betrieb eben hier investieren, und er könnte dann in sein Portfolio entsprechend umschichten mit diesen Informationen, die ihm hier dann auch die Bank dann hier zur Verfügung stellt. Treibhausgasemissionen, wie gesagt, waren ein Beispiel oder sind ein Beispiel hier von mehreren. Derzeit aber natürlich, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, die 1,5%, fokussieren hier die meisten Unternehmen und Banken immer mal auf Treibhausgasemissionen. Man könnte aber auch hier andere Kennzahlen mit aufnehmen. Man könnte auch über soziale oder Governance-Kennzahlen hier sprechen und die dann am Depotauszug entsprechend zur Verfügung stellen. Da gibt es viele Möglichkeiten, über die sich eine Bank oder ein Berater hier im Markt differenzieren könnte und wo er tatsächlich auch aus meiner Sicht hohen Mehrwert geschaffen werden könnte.
Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Vor rund einem Jahr wurden ja die neuen ESG-Anpassungen von der Bank angepasst. Gab es seither noch Erkenntnisse oder gibt es derzeit noch offene Punkte dazu?
Ja, danke für die abschließende Frage. Ganz kurz dazu. Also wir sehen derzeit im Markt, dass die nachhaltigen Investments, die nachhaltigen Fonds noch weniger stark angenommen werden, eben als das von den Banken erwartet wurde. Wir sehen aber, wie gesagt, hier für Kleinanleger eine positive Entwicklung. Wir haben einen Aufwärtstrend, der sich hoffentlich dann weiter fortsetzt. Man sieht allerdings im Beratungsgespräch noch, dass nach wie vor viel Erläuterungsbedarf besteht. Und man muss hier teilweise als Bank eben sicherstellen, so wie heute auch erläutert, dass eben über eine möglichst einfache Abfrage der ESG-Präferenzen oder durch Zusatzinformationen, das könnten eben hier entweder eine vorvertragliche Informationen oder in Zusatzmaterialien oder eben, so wie gerade besprochen, über den Depotauszug im Informationen bereitgestellt werden sollten, um diese Informed Decision hier zu ermöglichen und um dem Kunden eben hier möglichst eingängig einfach zu erläutern, was der Unterschied zwischen Taxonomieverordnung, Offenlegungsverordnung und PAIs ist. Es gibt mittlerweile auch im Markt einige Studien dazu, die alle darauf fokussieren, dass hier noch Transparenz und Weiterentwicklungsbedarf gegeben ist. Ja, man muss sowohl auf der einen Seite die Bankberater hier noch schulen, wie auch auf der anderen Seite den Kunden hier noch mehr Informationen zukommen zu lassen. Wir sehen derzeit auch noch im Markt, dass auch die ESAs, also European Supervisory Authorities, auch noch technische Standards veröffentlichen. Da erwarten wir auch in den nächsten Wochen, Monaten noch eine Veröffentlichung zum Thema PAIs. Und diese Entwicklungen müssen dann auch wieder in die Beratungsprozesse integriert werden. Und wenn auch die Banken, die ja verpflichtet waren, hier mit August 2022 diese Prozesse umzusetzen, auch damit gestartet haben, so denke ich, ist es fair zu sagen, dass die Prozesse, die jetzt erstmals aufgesetzt wurden, hier im letzten Jahr laufend weiterentwickelt werden können und auch sollten, um eben hier mehr Anklang dann auf Kundenseite zu finden. Das heißt, wir haben hier ein Gebiet, das laufend noch der Veränderung unterworfen ist, das sich allerdings hier gut weiterentwickelt, nicht so stark wie ursprünglich erhofft, aber die positive Tendenz ist eindeutig hier.
Sehr schön zu hören. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.